Ja, Amen. Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden. Und er lebt auch in unserer Zeit. Liebe Christen und liebe Gäste, die ihr vielleicht Christen werden wollt, heute ist das Thema die Tugend der Gerechtigkeit. Das Thema hätte ich mir selber nicht ausgesucht. Es ist schon sehr herausfordernd, ganz schön heikel. Unsere Ältesten haben beschlossen, eine Serie über Tugenden in den Predigten vorkommen zu lassen, angeregt durch dieses Buch von Horst Afflerbach, Ralf Kemper und Volker Kessler, Lust auf gutes Leben, 15 Tugenden neu entdecken. Jetzt wollen wir mit der ersten Tugend, mit der Gerechtigkeit heute beginnen. Die Suche nach Gerechtigkeit ist so alt wie die Menschheit. Und für Philosophen gilt die Tugend der Gerechtigkeit als die höchste. Das kann ja auch jeder gut verstehen, denn ohne ein friedvolles Miteinander in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einem Staat, ja selbst in dem globalen Weltgeschehen, würden die Menschen ja nur leiden. Aber wie denken wir, wie denkt ihr über Gerechtigkeit? Mal die Frage, wer möchte denn gerne gerecht behandelt werden? Da oben, ihr könnt auch mitmachen. Also das sind fast alle. Und jetzt die zweite Frage, wer ist schon mal ungerecht behandelt worden? Das ist ungefähr die gleiche Menge. Also wenn ich mir das überlege, jemand, der gerecht behandelt werden will, müsste doch logischerweise auch andere gerecht behandeln. Also mit anderen Worten, die Bösewichte, die euch dann ungerecht behandelt haben, die sitzen nicht hier unter uns, die sind wohl irgendwo anders, oder? Es scheint wirklich so, dass der Maßstab für Gerechtigkeit sehr unterschiedlich ist. Und dass es gar nicht so einfach ist, Gerechtigkeit richtig zu orten. Ich würde ja auch gerne von Menschen gerecht behandelt werden. Aber ich habe festgestellt, dass das nicht immer der Fall ist. Und mit fast 75 Jahren hat man schon einiges auf dem Buckel. Und ich muss auch gestehen, dass ich nicht alle Menschen wirklich gerecht behandelt habe. Ein einfaches Beispiel. Ein Mann mit vielen Haaren auf dem Kopf hat überhaupt kein Gerechtigkeitsproblem mit denen, die weniger haben. Aber ein Glatzkopf, der empfindet die Gerechtigkeitsfrage bei der Haartracht schon ganz massiv. Oder nehmen wir das mal auf weiblich. Eine schöne Frau hat kein Problem mit anderen, die nicht so hübsch aussehen. Aber eine, die sich vielleicht nicht so schön empfindet, hat schon ein großes Problem mit denen, die schöner aussehen. Es gibt viele Ursachen, warum Ungerechtigkeit auf dieser Welt ist. Denken wir nur an die Herkunft, die sehr unterschiedlich sein kann. Denken wir an die vorhandenen oder fehlenden Chancen in der Ausbildung, in der Karriereentwicklung. Oder denken wir an die Unterschiede in den Familien, Patchwork-Familie oder eine gute, stabile Beziehung in der Familie. Denken wir an die Verwandtschaft. Denken wir an Erbschaften, keine oder kleine oder große. Denken wir an die Gesundheit, an den Körper, an den Verstand, an die Emotionen. Und vor allem, und immer wieder empfinden Menschen natürlich Ungerechtigkeiten bei der Verteilung von Geld und Vermögen. Das nennen wir dann die soziale Ungerechtigkeit. Unsere Politiker wissen das sehr gut als Schlagwort zu benutzen, aber ich möchte heute nicht politisch reden, das gehört nicht in den Gottesdienst. Wir wollen uns heute fragen, was ist denn die Tugend der Gerechtigkeit? Was ist damit gemeint, vor allen Dingen aus dem Wort Gottes, aus der Bibel und aus dem, was Gott uns heute sagen will. Was ist denn eigentlich Tugend? Darüber haben Philosophen schon lange nachgedacht. Der Platon zum Beispiel schon 400 Jahre vor Christi Geburt. Und der Thomas von Aquin im Mittelalter, so um 1200, war mal 4 Jahre in Köln. Und er hat die 4 Kardinal- und Haupttugenden folgendermaßen benannt. Das erste ist die Weisheit oder Klugheit. Das zweite die Gerechtigkeit. Das dritte, die Besonnenheit oder Mäßigung und die letzte Tugend, die Tapferkeit. Die Tapferkeit steht zwar zum Schluss, aber ist sehr wichtig. Und sie wird heute oft vernachlässigt. Denn wer weise sein will, wer klug sein will, wer gerecht sein will und wer sich mäßigt oder besonnen lebt, der braucht schon sehr viel Mut in unserer Gesellschaft. Auch im Neuen Testament ist von Tugenden die Rede. Zum Beispiel schreibt der Paulus in Philipper 4, Vers 8, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und Petrus im 1. Petrusbrief 2, Vers 9 sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wahren Licht berufen hat. Das Neue Testament gebraucht das Wort Tugend im Sinne von Gnadengaben. Gaben, die also der Heilige Geist gewirkt hat. Gaben, die sich durch die Liebe Jesu Christi in uns entfalten. Und das ist völlig anders in der griechischen Philosophie. Dort wird nämlich unter Tugend einfach das ethisch-rationale Denken und Handeln verstanden. Wie gesagt, Gerechtigkeit steht bei den Haupttugenden an zweiter Stelle. Und die Bibel ist voller Beispiele für gerechtes Handeln, aber auch für Ungerechtigkeiten. Und ich möchte zwei Beispiele bringen, eins aus dem Alten, eins aus dem Neuen Testament. Josef, der Sohn des Erzvaters Jakob im Alten Testament, er wurde von seinen Brüdern sehr ungerecht behandelt. Sie schmissen ihn in ein Wasserloch und dann verkauften sie ihn an einen Ägypter. Wie ungerecht das war. Und dieser junge Mann hat es dann hinbekommen, eine Anstellung bei einem reichen, einflussreichen Ägypter zu bekommen. Er machte seinen Job hervorragend. Er wurde zum, heute würde man sagen, Generalbevollmächtigten über die Besitztümer dieses Mannes ernannt. Und dann warf die Chefin ein Auge auf ihn und verliebte sich in ihn und wollte ihn in ihr Bett ziehen. Er hat sich geweigert und sich entzogen. Und daraufhin hat der Ehemann, der davon dann erfuhr, ihn ins Gefängnis gesetzt. Wie ungerecht, wie diese Geschichte weitergeht, dann am Schluss meiner Predigt. Eine andere aus dem Neuen Testament. Jesus erzählt von einem ungerechten Chef. Der stellte Leute ein, die einen früh am Morgen, die anderen mittags, die anderen am Nachmittag. Und sie sollten alle für einen bestimmten Lohn bei ihm arbeiten. Und dann kam es ans Bezahlen. Und siehe da, als er den Lohn auszahlte, alle bekamen den gleichen Lohn. Und natürlich die, die am frühen Morgen schon angefangen, den ganzen Tag über geschwitzt und geschuftet hatten, beschwerten sich, dass das doch wohl ungerecht sei, ihnen den gleichen Lohn zu zahlen wie denen, die gerade eben erst angefangen hätten. Das Ende dieser Geschichte auch am Ende meiner Predigt. Geht es uns nicht auch so? Fühlen wir uns, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, immer wieder mal ungerecht behandelt? Irgendwie nehmen wir doch die Nachteile dieser Welt gegenüber anderen Menschen deutlich wahr. Irgendwie hat das Leben doch scheinbar nicht fair mit uns gespielt. Nicht nur in unserer unmittelbaren Umgebung, auch wenn wir mal rund um den Erdball schauen, dann könnte einem ja das Kotzen kommen, wenn man sieht, wie Menschen ausgenutzt werden, Männer, Frauen und sogar Kinder, damit wir vielleicht billige Schokolade kaufen können oder ein billiges T-Shirt. Ist das nicht ungerecht? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Okay, wir zählen ja in Deutschland nicht gerade zu den Ärmsten gegenüber diesen armen Menschen, wir zählen eher zu den Reichen. Aber das bleibt uns doch nicht egal. Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Kinder haben da ein sehr feines Gespür. Und ich bringe mal einige Zitate von Kindern. Die sagen, Gerechtigkeit ist, wenn ein Kind ein Bonbon bekommt und das andere auch. Oder wenn jeder gleich viel Hausaufgaben aufbekommt. Wenn jeder eine Strafe bekommt und nicht nur einer. Wenn die älteren Kinder auf Jüngere Rücksicht nehmen. Wenn der Lehrer keine Lieblingsschüler hat. Oder dass ich essen kann, so viel ich will. Oder dass ich die Musik so laut aufdrehen kann, wie ich will. Es gibt auch Zitate zu Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel, wenn große Kinder vorne und die Kleinen hinten sitzen sollen. Wenn Jungen spielen dürfen und Mädchen nicht. Wenn man verprügelt wird und man darf nichts dagegen tun. Wenn einer der Chef sein will und die anderen nicht mitspielen dürfen. Wenn mein Bruder mir immer die Brötchen weg isst. Wenn meine Schwester mich nervt und ich dafür keine hauen. Oder wenn Versprechen nie eingehalten werden. Na, bei Kindern merken wir, dass Tugend der Gerechtigkeit, faires Verhalten untereinander scheinbar angeboren ist. Sie hegen eine große Ablehnung gegenüber ungleicher Behandlung. Und sie wollen, dass die Leistungen und die Fehler offen und transparent beurteilt werden. Und ich glaube, nicht nur Kinder denken so, auch wir Erwachsenen, nur wir sagen es nicht so offen. Sprechen wir über das Geld. Der Hauptgrund für das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Und für solche, die über Leistung und Entlohnung entscheiden, eine Versuchung zu ungerechtem Verhalten. Sehr heikel, dieses Thema, weil immer wieder der Vergleich als Begründung herangezogen wird. Dazu habe ich bei Christian Elger, einem Hirnforscher, gelesen, dass er einmal dem früheren Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, begegnet sei. Und als es um die Bezahlung ging, dann sagte dieser Josef Ackermann, der immerhin 14 Millionen Euro im Jahr verdiente, ich kann doch nicht weniger verdienen als der Chef der Commerzbank. Er berichtet auch von einem interessanten Experiment. Er berichtet, dass sie auf einem Markt an der Straße Socken verkauft haben. Und zwar das Paar Socken für 3 Euro und dann gab es alternativ ein Paket mit 3 Paar Socken für 12 Euro. Was meint ihr wohl, was die Menschen am meisten gekauft haben? 80%, also 8 von 10, haben das Dreierpack gekauft, obwohl es 50% teurer pro Socke war als das andere. So ist das mit dem Vergleichen. Vergleichen ist immer subjektiv, aus der eigenen Wahrnehmung heraus. Und es erzeugt Empfindungen der Gerechtigkeit oder vor allen Dingen der Ungerechtigkeit. Bei Kindern merken wir, dass das so eine Art Urgefühl ist. Alle sollen gleich behandelt werden, alle sollen gleich viel bekommen, sie sollen niemand übervorteilt werden. Das ist die Idealvorstellung auch bei Erwachsenen. Aber wenn wir die Welt realistisch sehen, dann merken wir einfach, das ist nicht so. Und Leon Wurmser, ein Psychoanalytiker aus der Schweiz, der an der Harvard-Universität lehrt, hat gesagt, daraus entsteht ein Gefühl der Zerrissenheit, weil nämlich Wollen und Sollen in einem starken Widerstreit stehen. Er sagt weiter, der subjektive Eindruck, Ungerechtigkeit erlitten zu haben, gehört zu den am stärksten einschneidenden emotionalen Erfahrungen. Mangelt es zum Beispiel Eltern, Vater und Mutter an Einfühlungsvermögen für ihre Kinder, dann kann das später schlimme Folgen bei den Kindern haben. Verzehrender Neid, nagende Eifersucht oder sogar der Zwang, Vergeltung zu üben. Aber auch das schafft kein Recht und beseitigt nicht das Unrecht. Im Gegenteil, es folgt ein Teufelskreis. Was sagen Philosophen oder Leitfiguren der heutigen Zeit zu dem Thema Gerechtigkeit? Der französische Philosoph René Descartes schrieb schon im 16. Jahrhundert, nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand, denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe. Bischof Gerhard Ulrich, ein Bischof der Nordlandeskirche, sagt, eine Gesellschaft ist gerecht, wenn alle bekommen, was sie wirklich brauchen. Und Gregor Gysi, der Europavorsitzende der Linken, sagt, eine Gesellschaft ist gerecht, wenn alle Menschen den gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung, Fürsorge, gesunder Ernährung, Bildung, Kunst, Kultur, sportlicher Betätigung und Erholung ermöglicht wird. Die Ergebnisse werden unterschiedlich sein, weil Menschen bei gleichen Chancen diese auch unterschiedlich nutzen. Ich habe mir eine der letzten Sendungen von Sandra Maischberger angesehen, wo es um die Frage der sozialen Gerechtigkeit ging. Und daraus möchte ich einige Zitate bringen. Ein Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns hat das 190-fache an Lohn eines normalen Angestellten. Der Stürmer Thomas Müller vom FC Bayern hat das 20-fache eines normalen Spielers. Und 12,2 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet. Es gibt einen Gerechtigkeitsindex, auf dem Deutschland mit der Nummer 6,6 steht, im oberen Drittel. Spitze ist Schweden mit 7,5 und das Schlusslicht ist Griechenland mit 3,5. Und dieses Zitat fand ich besonders interessant, weil es nämlich die Unsicherheit deutlich macht, wenn es um Gerechtigkeit geht. Da sagt einer, ist es nicht ungerecht, dass ein Informatiker viel mehr verdient als ein Hartz-IV-Empfänger, wo sie doch beide den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen? Die Bibel gebraucht den Gerechtigkeitsbegriff nicht in dieser Weise, dass verglichen wird, sondern sie benutzt ihn als Ausdruck der Beziehung. Denn wenn ich sage, ich bin gerecht, dann muss ich ja gleichzeitig fragen, wem oder was gegenüber bin ich denn gerecht? Gott hat die Beziehung zu seinem Volk Israel, zu den Menschen, zum Nächsten in Form eines Bundes oder auch eines Gesetzes niedergelegt, die 10 Gebote zum Beispiel. Und Gott selbst richtet sich auch nach diesem Bund, nach den Gesetzen. Er ist nämlich treu und gerecht. Die Beziehung ist das eigentliche Prüfkriterium der Bibel für Gerechtigkeit. Am Verhalten Gottes erkennen wir die perfekte Gerechtigkeit. Denn Gott ist wirklich absolut gerecht, auch wenn man daran manchmal Zweifel bekommen könnte. Auch am Verhalten des Volkes Israels kommt die Gerechtigkeit deutlich zum Ausdruck. Zum Beispiel bei dem 1. Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Oder am 2. Gebot, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Gebote drücken vor allen Dingen die Beziehungen aus. Gerecht ist, wer ein treues, verlässliches Beziehungsgeflecht hat. Es gibt natürlich auch den Rechtsbegriff der Gerechtigkeit, aber ich bin ja kein Jurist, aber wir kennen alle die Aussagen von Richtern, wenn sie sagen, ich spreche jemand frei oder ich spreche jemand schuldig. Und wer schuldig gesprochen ist, kann begnadigt werden. Der Richter entscheidet Recht und Gerecht. Das ist seine Aufgabe. Es gibt auch eine Eigendefinition von Gerechtigkeit. Das ist die sogenannte Selbstgerechtigkeit. Dann messe ich mich an meinen eigenen Maßstäben und die kann ich natürlich auch ändern, wann immer es mir passt. Aber das ist der sicherste Weg, in kaputte Beziehungen und massenhafte Ungerechtigkeit hineinzuschlittern. Also, wenn man offensichtlich mit der eigenen Definition von Gerechtigkeit scheitern muss, dann ist doch die logische Frage, was ist denn ein richtiger Maßstab? Was ist denn zuverlässig? Und wo gibt es den Maßstab? Da ist schon vieles versucht worden, zum Beispiel die Menschenrechte der Vereinten Nationen. Die Grundidee ist immer ausgehend von der Tatsache, dass es auf dieser Welt ungerecht zugeht und man einen rechtlichen Weg zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit sucht. Aber letztendlich wird dann doch deutlich, dass auch das nicht zum Erfolg führt. Man hat den Eindruck, die Menge der Ungerechtigkeiten über die Jahrhunderte hat nicht abgenommen. Der Zustand der Ungerechtigkeit hat sich überhaupt nicht verbessert. Und daraus schließe ich, Gerechtigkeit gibt es nur im Gottesbezug. Oder anders ausgedrückt, ohne Gottesbezug kann es keinen Rechtmaßstab geben. Die Kommunisten haben das ja auch versucht ohne Gott und sie sind gescheitert. Auch die großen Erfinder der Französischen Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit haben es versucht, aber auch das hat nicht funktioniert. Und unsere moderne Gesellschaft versucht es ja auch, zum Beispiel mit Gender Mainstream oder mit der Selbstverwirklichung des Einzelnen. Hilf dir selbst, sonst hilft dir ja keiner. All das und viele andere Versuchen haben aber nicht und werden auch nicht zu mehr Gerechtigkeit führen. Gerechtigkeit ohne Gottesbezug geht nicht. Ich bin froh, dass in der Präambel, in dem Vorwort unserer deutschen Verfassung steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen wird dieses Grundgesetz dem deutschen Volk gegeben. Fragen wir uns doch mal selber, sind wir tugendlich in Sachen der Gerechtigkeit? Ich meine, du und ich, nicht die anderen. Sind wir da perfekt? Ich glaube eher nicht. So ganz so toll ist das nicht. Wir haben doch vorhin selber festgestellt, wir wollen gerne gerecht behandelt werden, aber wir werden ungerecht behandelt. Und mancher denkt, aber irgendwie muss das doch möglich sein. Vielleicht muss man sich mehr anstrengen. Wer sich ungerecht behandelt fühlt und dieses Problem aber nicht los wird, der wird auf Dauer immer auf die anderen schimpfen, auf die, die angeblich schuld sind, die Arbeitgeber, der Staat, die Gesellschaft, die Familie oder wer auch immer. Und wenn man als Kind große Ungerechtigkeiten empfunden hat, zum Beispiel durch ungerechte Behandlung, durch die Eltern, den Lehrer, den Chef oder wer auch immer, dann äußert sich das hinterher in Reue oder in Angst. Das hängt auch ein bisschen mit der Kultur zusammen. Wir leben ja in einer selbstbestimmten Kultur. Andere Völker, die meisten dieser Erde, sind mehr gemeinschaftsorientiert. Also ein Inder zum Beispiel wird zunächst fragen, was will denn meine Sippe? Wir fragen uns, was wollen wir selber? Aber durch Reue, durch Angst, auch durch Aggression oder Depression wird es nicht besser. Die Umstände ändern sich ja nicht. Im Gegenteil, Unzufriedene bekommen dann auch noch Magengeschwüre, Rückenschmerzen, Depressionen und was auch immer. Durch das Anklagen anderer oder eigenes Leiden unter diesen Umständen wird es einfach nicht besser. Und trotzdem, wir sehen die erkennbaren Ungerechtigkeiten und sie müssen doch weg, sie sind doch böse. Aber wie denn? Also wenn ich die Welt schon nicht ändern kann, was dann? Wenn ich Ungerechtigkeiten erfahren habe, was dann? Einfach damit abfinden? Weiter leiden unter der Ungerechtigkeit? Luther hat das probiert. Er ist deswegen ins Kloster gegangen, weil er gedachte, da kriege ich das besser hin. Und auch er ist dort gescheitert. Wir denken in diesem Jahr besonders an die Reformation, die vor 500 Jahren stattfand, wo Luther dann diese bahnbrechende Erkenntnis, diese grandiose Entdeckung machte, als er in der Bibel las, dass die Ungerechtigkeit in seinem Leben und in dem Leben anderer nicht durch Anstrengung, nicht durch irgendwelche Werke der Gerechtigkeit zu lösen war. Auch nicht durch Gegenleistungen, indem man sich selber plagt, kasteit oder indem man Ablass bezahlt. Welche Lösung hat denn Luther gefunden? Professor Hans-Joachim Eckstein, ein Theologieprofessor, hat das einmal sehr gut erklärt. Er sagt, der Mensch versucht es, Gott und seinen Mitmenschen recht zu machen. Aber er merkt mit der Zeit, dass es nicht geht, so wie bei Luther. Gott in seiner Gerechtigkeit kann aber keine Abweichungen akzeptieren, sonst würde er sich selbst untreu. Es gibt also keinen Weg, es Gott auf Dauer recht zu machen. Aber Gott selbst hat einen Ausweg gefunden und bereitgestellt. Er hat seinen Sohn Jesus, den Messias, auf die Erde geschickt. Er ist am Kreuz für alles Unrecht, für alle Ungerechtigkeit der Menschen geopfert worden. Gott hat sich tatsächlich selbst, so wie die Bibel sagt, dahingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht ins Gericht kommt, sondern ewiges Leben erhält. Gott ist in der Tat gnädig. Er hat den Weg bereitet. Der Mensch muss es Gott nicht mehr recht machen, er schafft es sowieso nicht, sondern der Mensch braucht, in Anführungsstrichen, nur zu glauben, dass Gott dieses Angebot des Freispruchs gemacht hat. Eckstein fasst das dann noch einmal ganz kurz prägnant zusammen. Ich muss es Gott nicht recht machen. Ich brauche Gott nur recht geben mit seiner Lösung. Dann rechtfertigt Gott mich. Ich muss nicht eine perfekte Tugendgerechtigkeit hinlegen. Er, Gott, hat mich in Jesus Christus schon gerechtfertigt. Soweit Eckstein. Und wie geht das ganz praktisch? Wie komme ich von der Selbstgerechtigkeit zur Tugend der Gerechtigkeit mit Gottes Hilfe? Ja, nur Gott glauben, dass er hilft. Ihm völlig vertrauen. Er hat das nämlich wirklich gut gemacht. Aber das ist anstrengend, das ist gar nicht so einfach. Es ist nicht so schwer, wie alle Gebote einzuhalten, das schafft eh keiner. Aber es erfordert Mut, großen Mut, sich einfach fallen zu lassen in die ausgebreiteten Arme oder Hände Gottes. Kannst du dich verabschieden von dem Leistungsdenken an der Stelle? Gott beurteilt dich nicht nach deiner Leistung, sondern nach deinem Glauben. Er sieht das Herz an und nicht die Show deines Lebens. Er beurteilt dich nicht nach dem, was du ins Schaufenster stellst, sondern was in deinem Herz ist. Und wenn die Gedanken, die du hast, rein sind im Vertrauen auf Gott, dann nimmt er dich an. Dann ist die Tür zum Himmel weit geöffnet. Ich muss gestehen, mit meinen 75 Jahren habe ich ja viele Ungerechtigkeiten erlebt und auch begangen. Im Beruf, in der Firma, in der Gesellschaft, in der Familie, im Zusammenleben mit Menschen und auch hier in der Gemeinde. Und ich muss auch sagen, dass mein Denken immer wieder, doch so wie eben die Welt, die Menschen um uns herum, unsere Gesellschaft denkt, von Leistung, von Erfolg, von erzieltem Nutzen geprägt ist. Und vielleicht geht es euch auch so. Denken wir nicht alle so? Also Gewinner sind doch die, die ein dickes Auto fahren, ein schönes Haus haben, sich etwas leisten können und so weiter. Wie leicht denken wir dann daran, Gott würde auch so funktionieren und uns nach unserer Leistung beurteilen? Die weltliche, die geistliche, auf mein Verhalten in Bezug auf die 10 Gebote. Da liege ich aber falsch. Welche Leute hat Jesus sich ausgesucht? Diese Perfekten? Nein, im Gegenteil. Er hat einen genommen, die Gemeinde zu bauen, der ihn selbst verraten, verleugnet hat. Er hat Fischer genommen, die nichts gefangen haben. Er hat Zöllner genommen, die den Leuten das Geld aus der Tasche geklaut haben. Oder er hat sogar einen genommen, der seine Leute, die Christen, umbringen lassen wollte, der Paulus. Unglaublich, erstaunlich, dass Jesus solche Leute nimmt. Und wenn ich jetzt zurückkomme zum Thema der Gerechtigkeit, dann stellen wir nochmal fest, die Welt ist ungerecht. Das ist einfach so, eine Tatsache. Die Bibel bestätigt das auch, zum Beispiel in Römer 3, Vers 20, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Wir haben weiter festgestellt, dass alle Anstrengungen, gerecht zu leben, nicht funktionieren. Wir können es einfach nicht allen recht machen. Und um dieses Dilemma zu lösen, brauchen wir etwas. Die Lösung ist, glaube an Gott. Gib ihm Recht. Dann werden alle Ungerechtigkeiten, egal ob du sie erfahren oder begangen hast, ausgeräumt. In Römer 3, Vers 22 lesen wir, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und im Römerbrief Kapitel 4, Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es bleibt die Frage, wie wenden wir das in unserem Leben an? Wenn ich doch schon durch den Glauben gerecht gesprochen worden bin, dann kann ich mich doch um das Einhalten von Geboten und sonstigen Dingen scheren. Dieser Frage ist Paulus auch nachgegangen mit dem Thema der Sünde. Er sagt, wenn wir von der Sünde frei sind, können wir dann einfach sündigen. Und er gebraucht das Beispiel aus dem Sklavendienst und er sagt, früher hattet ihr Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt und führtet ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Wenn Jesus ein für allemal meine Sünden getilgt hat, kann ich dann einfach weiter sündigen? Paulus sagt, nein, nie und nimmermals. Denn mit dem Glauben an Jesus habe ich ihm mein Leben unterstellt. Und dann habe ich nichts Sehnlicheres zu tun, als ihm zu folgen und das zu tun, was ihm gefällt. Römer 6, Vers 13 schreibt Paulus, und stellt eure einzelnen Körperteile nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und bietet ihm eure Körperteile als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Ja, das ist sehr eindeutig. Wir, die Christen, die wir an Gott glauben und die wir Gott glauben, sollen unseren Körper, unsere einzelnen Körperteile der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Dann bekommt unser Verhalten ein anderes Vorzeichen. Nicht die Leistung ist mehr gefragt, um Gott zu befriedigen, sondern es wird eine Herzensangelegenheit. Aus dem Innersten unseres Herzens heraus wollen wir Gott dienen. Und Jesus sagt ja in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich will dann gerne Jesus nachfolgen und sein Vorbild annehmen. Er wirkt ja in mir durch seinen Heiligen Geist die Frucht der Gerechtigkeit. Epheser 5, Vers 8 bis 10. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt. Dann will ich Gott, Jesus und den Menschen Gutes tun, ihnen sogar dienen. Dann will ich nicht mehr meinen Vorteil suchen, sondern den Vorteil der anderen. Dann will ich als Chef meinem Mitarbeiter, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Dann will ich ihnen höchsten Lohn zahlen, so wie das möglich ist. Dann will ich ihnen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wo sie mit Freude und hoher Effektivität gute Qualität produzieren können. Oder dann will ich als Angestellter oder als Arbeiter meinem Chef dienen wie meinem Herrn Jesus. Dann will ich die Empfänger meiner Arbeit gerne mit höchster Zufriedenheit bedienen. Nicht um viel Geld rauszupressen, sondern weil ich als Christ einen guten Job machen will. Dann will ich ein guter Schüler, ein guter Lehrling, ein guter Student sein. Nicht wegen der Eltern oder der Lehrer, sondern weil ich meinem Gott dienen will. Als ein Christ, der diese Tugend der Gerechtigkeit praktiziere, gebe ich mir wirklich größte Mühe, meine Mitmenschen nicht übers Ohr zu hauen, um mich dann hämisch zu freuen, sondern ich behandle sie fair und anständig. Mehr noch, ich versuche sogar, in meiner Umgebung eine Atmosphäre herbeizuführen und meinen Einfluss geltend zu machen, dass Menschen fairer behandelt werden. Und das erfordert in der Tat die Tugend der Tapferkeit. Das erfordert christlichen Mut. Paulus drückt das im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10, so aus: Denn man wird für Gerechtigkeit erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Das haben wir eben gehört. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Und in diesem Verhalten verkündigen wir Christen Jesus Christus als den, der selbst ohne jeden Tadel war, in vollkommener Tugend gelebt hat. Auch dazu schreibt Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir Christen müssen nicht tugelhaft leben, um in den Himmel zu kommen. Im Gegenteil, wir Christen brauchen nicht tugendhaft zu leben, um in den Himmel zu kommen. Wir würden es ja sowieso nicht schaffen. Nur weil wir glauben, dass Jesus, der vollkommen Gerechte, mit unserer Ungerechtigkeit bestraft worden ist, sind wir frei und üben die Tugend der Gerechtigkeit und dann mit Freude und Dankbarkeit. Ja, das tun wir sogar mit Fleiß. Verstehst du das? Ich meine jetzt nicht, ob du das mit deinem Verstand kapiert hast, sondern verstehst du das mit deinem Herz? Hat dein Herz es begriffen oder ergriffen? Wenn nicht, dann höre den Ausgang der beiden Beispielgeschichten, die ich am Anfang erwähnt habe. Zunächst der Josef, der Sohn von Jakob. Als der Vater Jakob gestorben war, bekamen die Brüder große Gewissensbisse. Sie dachten, jetzt wird der Josef, wo der Vater nicht mehr lebt, sich an uns rächen. Und sie gingen zu ihm und baten ihn um Verzeihung. Und Josef, er sieht natürlich das Elend seiner Brüder Unter Tränen sagt er ihnen, 5. Mose 50, Vers 19 und 20, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist tugendhaftes Verhalten der Gerechtigkeit. Josef lässt Vergebung vor Recht an seinen Brüdern walten. Auch als Christen können wir im Bewusstsein der Güte Gottes das täglich erfahren und so handeln, wenn an uns Unrecht geschieht. Denn Gott meinte es gut mit uns. Der Ausgang der zweiten Geschichte, hast du sie noch im Ohr? Der ungerechte Chef, der die Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten einstellte und dann den gleichen Lohn zahlte. Worum geht es Jesus bei dieser Beispielgeschichte? Er wollte Gottes Handeln deutlich machen. Egal, wann du anfängst zu glauben in deinem Leben, egal, wann du Gott Recht gibst, egal, wann du das Angebot Jesu Christi annimmst, du hast den gleichen Lohn, nämlich die Vergebung deiner Schuld durch Jesus Christus. Deine Ungerechtigkeit ist durch Jesu Opfertod am Kreuz dann bezahlt. Ist das nicht eine frohmachende Botschaft? Egal, ob du nun jemandem Unrecht zugefügt hast oder ungerecht behandelt worden bist, du kannst diese Last bei Jesus Christus abladen. Wie? Indem du glaubst an Gott. Und wenn du das schon erkannt hast und an Gott glaubst, dass er dich gerecht gesprochen hat, dann kannst du natürlich viel besser mit Ungerechtigkeiten dieser Welt umgehen, sie aushalten und trotzdem aus der Kraft Gottes mit anderen gerecht umgehen. Du kannst deine Möglichkeiten einsetzen, zu mehr Gerechtigkeit in deiner Umgebung beizutragen. Wer sein Leben auf Christus zentriert, kann die Tugend der Gerechtigkeit wirklich leben. Ich möchte noch mal beten und bitte dazu aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, du bist ja hier in unserer Mitte. Und wir müssen dir sagen, dass es nicht so einfach ist in unserem Leben, dass wir Ungerechtigkeiten erfahren und dass wir ungerecht handeln. Und es passiert immer wieder, auch wenn wir uns noch so große Mühe geben. Umso mehr, unser Herr, sind wir dir von Herzen dankbar, dass du diesen Ausweg geschaffen hast, dass du Gott deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, um für unsere Fehlleistungen zu sterben, unsere Sünde zu tilgen, uns ein neues Leben zu schenken, uns eine Perspektive zu geben, wie wir mit den Ungerechtigkeiten in unserem Leben und der anderer Menschen umgehen können. Wir preisen dich darüber, Herr, und wir möchten dich bitten, lass uns das nicht vergessen. Lass uns immer wieder neu spüren, du bist bei uns und hilfst uns. Und Herr Jesus, ich möchte auch für diejenigen unter uns bitten, die das noch nicht erfasst haben, die diesen Schritt noch nicht gewagt haben, dir voll zu vertrauen, ihr ganzes Leben mit allem, was da drin ist, dir anzuvertrauen, ihre Schuld bei dir abzuladen. Bitte, Herr, schenke durch deinen Heiligen Geist die Leitung dazu, dass sie durchbrechen zu dieser Entscheidung, dass sie froh werden über ihrem Leben, dass sie ein glückliches Leben führen können. Herr, wir danken dir, dass das möglich ist. Amen.